Erst durch die Bibel und wir sind im Epheserbrief im Kapitel 3 heute Morgen. In der zweiten Hälfte vom Kapitel 2 hat der Paulus uns gelehrt, dass Christus unser Friede ist, dass er die Mauern niedergerissen hat, die zwischen den Menschen waren, die in Juden und in Heiden eingeteilt waren damals. Und Jesus hat diese Mauern, diese Begrenzung, diese trennende Wand niedergerissen. Im Vers 19 im Kapitel 2 hat er gesagt, so seid ihr, die Heiden, nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Die Heiden haben Anteil an Gottes Erlösungswerk in Jesus. Er hat uns alle eins gemacht. Und im Vers 1 im Kapitel 3 sagt er jetzt, deswegen bin ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch, die Nationen oder die Heiden. Diese Botschaft von der Gnade Gottes für die Heiden, die hat Paulus in Schwierigkeiten gebracht. Wenn ihr euch erinnert an die Apostelgeschichte, die Juden haben den Paulus immer verfolgt, wegen der einen Sache, weil er gesagt hat, auch die Heiden können gerettet werden, einfach weil sie Jesus vertrauen. Die Juden, die haben die Heiden verabscheut. Die haben geglaubt, sie sind das auserwählte Volk. Und niemand kann gerettet werden als ein Jude. Und deswegen, wenn ein Heide gerettet werden will, muss er zuerst ein Jude werden. Aber Paulus hat gesagt, im Vers 18 hier im Kapitel 2, durch ihn haben wir beide, durch einen Geist, den Zugang zum Vater. Es werden alle gerettet durch Vertrauen auf Jesus und das Werk, was er für uns getan hat am Kreuz, auch die Heiden. Und natürlich, die Juden wollten diese Botschaft nicht hören. Und als Paulus dann im Tempel war in Jerusalem, hat es diesen riesen Tumult gegeben, wenn ihr euch noch daran erinnert. Weil die Juden geglaubt haben, dass er Heiden mit in den Tempel gebracht hat. Und das war eine furchtbare Sache. Und dann sind die Römer von oben von der Festung Antonia hinunter in den Tempel und haben den Paulus gerettet, weil die Juden ihn lynchen wollten. Und als sie ihn hinaufbringen wollen in diese Festung, fragt Paulus den Hauptmann, ob er zu den Juden sprechen darf. Und er erlaubt es ihm. Und im Kapitel 22 lesen wir, dass die Juden dem Paulus still zugehört haben. Und Paulus hat ihnen sein Zeugnis erzählt. Und sie haben in Ruhe zugehört, bis er an dem Punkt kam, wo er gesagt hat, dass Jesus ihn zu den Heiden gesandt hat. Und dann sind die Leute verrückt geworden und haben begonnen zu schreien und haben Dreck, Staub in die Luft geworfen, sind auf ihn losgestürzt und sie haben geschrien, hinweg mit diesem, so einer darf nicht leben. Einer, der sagt, dass Heiden gerettet werden können. Und die Römer haben ihn natürlich hinaus in die Festung Antonia genommen, haben ihn verhört und Paulus war über 2 Jahre lang dann gefangen, ist immer wieder verhört worden und die Juden wollten nicht locker lassen. Und die Römer wollten sich mit den Juden nicht verscherzen und letztendlich nach über 2 Jahren hat der Paulus sich dann auf den Kaiser berufen und er ist nach Rom gekommen und jetzt zu der Zeit, er schreibt diesen Brief aus Rom, zu der Zeit wartet er jetzt auf diesen Prozess vor dem Kaiser Nero in Rom. Und er schreibt diesen Brief. Er sagt, ich bin ein Gefangener für euch, die Heiden. Weil ich das Evangelium euch gepredigt habe, sitze ich im Gefängnis, sagt der Paulus, und werde verfolgt. Aber Paulus sieht noch weiter als das. Er sagt, ich bin nicht Gefangener wegen den Juden. Er sagt letztendlich, ich bin nicht Gefangener Roms. Sondern er sagt hier im Vers 1, ich bin der Gefangene Christi Jesu. Was für eine wichtige Erkenntnis das ist. Wir werden heute von dem Dienst des Paulus lernen. Und das Erste, was ihm bewusst ist, ist, dass er sagt, ich bin gefangen, ich bin gebunden durch Jesus Christus. Er hat mein Herz erobert. Ich lebe für ihn und er hat mein Leben in meiner Hand. Paulus hat es gesehen. Er hat gesehen, ich bin gefangen letztendlich nicht wegen den Juden. Und letztendlich nicht wegen irgendeinem Zusammenspielen von unglücklichen Umständen oder nicht wegen meinem Eifer, sondern er hat gesehen, Jesus, der mein Leben in seiner Hand hält. Er hat mich an diesen Ort gebracht und er hat es so geführt. Er hat die Umstände zumindest so zugelassen, dass ich hier im Gefängnis sitze. Und wirklich glücklich der Mann oder die Frau, die sich bewusst ist, die die Hand Gottes in ihrem Leben sieht, die bewusst ist, was immer meine Umstände sind und ganz besonders, wenn wir in schwierigen Umständen sind, dass wir uns bewusst sind, ich bin, wo ich bin, nicht nur wegen meinen unverständigen Eltern oder meinem bösen Ehemann oder meinem schwierigen Chef, sondern ich bin, wo ich bin, weil der Herr es so zugelassen hat und weil er es so gelenkt hat und weil er Gutes dadurch hervorbringen will. Wenn wir die Umstände in unserem Leben so sehen, wie der Paulus hier, dann werden wir uns viel Bitterkeit sparen in unserem Leben gegen unsere Mitmenschen. Und wir werden uns viele schlaflose Nächte ersparen und wir werden uns viel weniger beschweren und viel weniger jammern. Und auch viel weniger Zeit mit Selbstmitleid verschwenden. Weil wir diese Wahrheit sehen, dass Gottes Hand uns führt in unserem Leben und dass er die Situation zugelassen hat und dass er alle Dinge zum Guten verwenden wird in unserem Leben. Paulus hat sich hier nicht beschwert. Im Philipperbrief, den er auch aus dem Gefängnis da in Rom geschrieben hat, sehen wir, dass der Paulus voller Freude war. Ganz im Gegenteil, er hat sich gefreut. Und er hat diese Situation als Gelegenheit gesehen, wie alle Situationen, um zum Guten, um Jesus weiterzugeben. Er hat es als Gelegenheit gesehen, nicht als was Schlimmes, seine Umstände. Und wir wissen, Paulus war den ganzen Tag an einen Soldaten gekettet. Und wir wissen, was der Paulus getan hat. Er hat den natürlich von Jesus erzählt. Und im Philipperbrief schreibt er, dass sie diejenigen grüßen sollen, die im Haus des Kaisers arbeiten. Wir glauben, dass er viele Soldaten zu Jesus geführt hat. Paulus hat es als Gelegenheit gesehen. Im Philipperbrief schreibt er, dass seine Fesseln eine Ermutigung sind für die Geschwister, um das Evangelium furchtlos zu predigen. Und während dieser Zeit in dem Gefängnis hat er auch diese Briefe geschrieben, den Epheserbrief, den Philipperbrief, den Kolosserbrief, ein paar der reichsten Briefe, die wir haben. Also war die Zeit von Paulus im Gefängnis, auch wenn die Umstände nicht so schön waren, war eine sehr fruchtbare Zeit und eine sehr gute Zeit, die Gott verwendet hat. Und wir profitieren noch heute davon. Und mögen wir das lernen, unser Leben mit den Augen des Paulus zu sehen. Mit diesen Augen. Dann wird es viel einfacher sein, unser Leben, und viel effektiver und viel fruchtbarer sein. Paulus hat alles aus seiner Beziehung mit Jesus Christus gesehen und hat alles als von ihm angenommen. Er sagt, ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch die Nationen. Dann sagt er, ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir im Hinblick auf euch gegeben ist. Mir ist durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden, wie ich es oben kurz geschrieben habe. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken, das in anderen Geschlechtern, den Söhnen der Menschen nicht kundgetan, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden ist. Die Nationen sollen nämlich Miterben und Miteinverleibte sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Dem Paulus war das Evangelium von der Gnade Gottes in Jesus Christus ganz besonders für die Heiden anvertraut worden. Er hat gesagt, ich bin der Apostel, der Gesandte zu den Heiden, so wie der Petrus der Apostel für die Juden ist. Und nach seiner Bekehrung dort auf der Straße nach Damaskus hat der Herr den Paulus zuerst 3 Jahre lang in die Wüste gesandt, nach Arabien. Und dort hat der Herr ihm persönlich diese Wahrheiten offenbart, dieses Geheimnis offenbart, der Gnade Gottes in Jesus. Das war früher insofern ein Geheimnis, als Gott es nicht so ganz so klar offenbart hatte, wie er es jetzt im neuen Bund offenbart hat. Und auch, weil die Leute das, was Gott offenbart hat, damals nicht wirklich verstanden haben. Wenn Paulus hier von einem Geheimnis spricht, ist es nicht etwas, was Gott geheim halten wollte. Gott hat im Alten Testament seinen Plan schon die ganze Zeit geoffenbart. Nur haben die Leute das nicht wirklich so verstanden. Die Juden haben damals die Prophetien über den leidenden Messias nicht verstanden. Jesaja 53, dass er für unsere Schuld, unserer Sünden willen geschlagen wird. Oder Psalm 22. Sie haben diese Prophetien gehabt, aber sie haben es nicht wirklich verstanden. Es hat nicht in ihr Bild vom Messias gepasst. Die Propheten im Alten Testament haben diese Zeit der Gemeinde, diese Zeit der Gnade, wo wir allein durch Vertrauen auf Jesus gerettet werden, nicht gesehen. Die haben geglaubt, dass der Messias, wenn er kommt, sein Reich sofort aufrichten wird. Und natürlich haben sie geglaubt, dass Gottes Reich ein jüdisches Reich sein wird. Und sogar die Jünger hatten die Erwartung zur Zeit Jesu. Das war die Erwartung, die die Juden hatten, als Jesus gekommen ist. Und die Jünger haben gesagt, hey, Jesus, wirst du jetzt dein Reich aufrichten? Sie haben geglaubt, dass sie das sofort tun werden. Und deswegen haben die meisten Juden Jesus nicht erkannt als den Messias, weil sie diese leidende Komponente nicht gesehen haben. Die Propheten und die Juden haben damals diese Zeitperiode von dem ersten Kommen Jesu und dem zweiten Kommen Jesu, diese Zeitperiode dazwischen nicht gesehen. Sie haben nicht verstanden, dass der Messias zuerst kommen wird, um zu dienen und um uns zu erlösen und um dann bei seiner Wiederkunft, dass er dann kommen wird, um zu herrschen und sein Reich vollends aufzurichten. Wie gesagt, die Propheten im Alten Testament haben Prophetien über beide Ereignisse bekommen, aber sie haben nicht klar gesehen, dass eine Zeit dazwischen ist. Sie haben geglaubt, dass es alles passiert in einem Kommen. Und deswegen haben sie vieles nicht verstanden. Jesus ist vor 2000 Jahren gekommen, um für unsere Sünden zu bezahlen. Er ist gekommen als Diener, als Opferlamm, als derjenige, der uns erlöst hat. Und jetzt leben wir in dieser wunderbaren Zeit der Gnade, wo, wie Paulus sagt, jeder, der den Namen Jesu anrufen wird, gerettet wird und Vergebung von Gott bekommt. Und wirklich, wir haben eine wunderbare Gelegenheit. Wenn jemand diese Vergebung von Gott noch nicht angenommen hat, wir haben eine wunderbare Gelegenheit, es zu tun. Wir leben in der Zeit der Gnade. Vertrau auf Jesus und du wirst gerettet werden. Weil es wird eine Zeit kommen und ich glaube, dass sie bald sein wird, wo der Sonnenschall erscheinen wird und wo Jesus uns, die wir auf ihn vertrauen, entrücken wird zu ihm. Und dann werden plötzlich in einem Augenzwinkern alle Christen von der Welt weggenommen sein werden. Werden plötzlich nicht mehr da sein. Und die Bibel sagt uns, dass dann 7 Jahre der Trübsal kommen werden, wo Gott diese ungläubige Welt richten wird. Und es wird eine unglaubliche Verfolgung geben für die Christen, die sich dann noch, oder für die Menschen, die sich dann noch zu Jesus bekehren. Und wir wissen, dass die das mit ihrem Leben bezahlen werden müssen, als Märtyrer für Jesus. Und dann, nachdem, wird Jesus wiederkommen, um als König zu herrschen, und wir werden mit ihm kommen. Und Gott wird all diese Prophetien über den herrschenden Messias, all diese Prophetien, dass er über sein Volk herrscht, wird er dann erfüllen. Aber jetzt leben wir in dieser wunderbaren Zeit der Gnade. Wenn du errettet werden willst, Gott hat es ganz einfach gemacht. Du musst nur auf Jesus vertrauen und das annehmen, was er am Kreuz für uns getan hat. Seine Vergebung in ihm. Und jeder Mensch kann gerettet werden, egal aus welchem Hintergrund. Nicht nur die Juden. Auch das war was, was die Propheten im Alten Testament nicht verstanden hatten. Die hatten Prophetien, wie zum Beispiel die ganz am Anfang schon, die Prophetie an Abraham, wo Gott dem Abraham gesagt hat, in dir werden alle Nationen gesegnet werden. Die Juden haben das damals nicht verstanden, was damit gemeint war. Und Paulus hat ihnen das im Kapitel 2 schon erklärt, das, was er hier im Vers 6 sagt, nämlich, dass die Nationen miterben sein sollen, dass sie gemeinsam mit den Juden das Reich Gottes und die Segnungen von Gott erben werden und dass sie ein Teil vom Leib Christi sein werden und teilhaben können an der Beziehung mit Gott und an dem ewigen Leben, was wir in Jesus haben. Für uns ist das selbstverständlich, aber damals war das revolutionär. Seid ihr nicht froh, dass Gott es so einfach gemacht hat, dass wir gerettet werden können, dass wir Vergebung haben können, Beziehung mit ihm, dass wir Heiden teilhaben dürfen an Jesus. Wirklich, nehmt euch heute Zeit, um Danke zu sagen dafür. Wir nehmen das oft so selbstverständlich, aber es ist nicht selbstverständlich. Das Evangelium ist wirklich eine gute Nachricht. Und Paulus sagt, dessen Diener bin ich geworden. In Vers 7, nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir nach der Wirksamkeit seiner Kraft gegeben ist. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Wir werden jetzt sehen, wie Paulus sich selbst sieht. Und das Erste, was er sagt, ich bin ein Diener Gottes, aber das ist nur aus Gnade. Nur aus Gnade darf ich Gott dienen. Nicht, weil ich so fähig bin oder so geistig bin oder weil ich irgendwas Besonderes bin. Nicht, weil der Paulus sich so würdig gefühlt hat oder gefühlt hat, dass es verdient, Gott zu dienen, sondern aus Gnade. Gnade ist ein unverdientes Geschenk, unverdiente Gunst, etwas, was wir bekommen, was wir eigentlich nicht bekommen sollten. Das ist Gnade, ein Geschenk. Und dass wir Gott kennen dürfen, dass Gott uns segnet, dass Gott uns gebrauchen will, auch das ist nur Gnade. Es ist nicht etwas, was wir verdienen. Nicht, weil wir es wert sind oder weil wir so brav sind oder weil wir so geistlich sind. Nicht, weil wir es verdient haben. Auch nicht, weil wir so viel beten oder so gesalbte Beter sind oder weil wir so eine tolle Theologie haben in unserer Gemeinde. Das ist nicht der Grund, warum Gott uns segnet. Sondern Gott segnet uns wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Wir müssen es verstehen, wir verdienen überhaupt nichts von Gott. Gott schuldet uns überhaupt nichts. Und Gott gebraucht uns nicht, weil wir so gut sind, sondern weil er so gut ist. Und es ist ein Vorrecht, ihm zu dienen. Gott könnte die Engel gebrauchen und die würden wahrscheinlich einen viel besseren Job tun als wir. Und in der Offenbarung lesen wir, eines Tages wird Gott die Engel gebrauchen, um das Evangelium zu verkündigen. Aber jetzt hat er gewählt, uns zu gebrauchen. Warum? Ich weiß nicht. Es ist Gnade. Ich glaube, ein Teil davon ist, um die Engel zu lehren, dass sie von der Gnade Gottes lernen. Wir werden das noch weiter unten sehen. Ich glaube, dass Gott immer Ausschau hält nach Personen oder nach Gemeinden, die das wirklich verstehen. Die das wirklich verstehen. Es ist nur Gnade. Und ich glaube, dass Gott solche Personen und solche Gemeinden segnen will. Weil wenn Gott uns dann segnet, dann kriegt er die Ehre und dann preisen wir ihn, weil er so gut ist. Und nicht, weil wir so gut sind. Oder weil wir es verdient haben. Sondern weil wir wissen, es hat im Prinzip nichts mit uns zu tun. Es ist ein Geschenk. Es ist Gnade, es ist Barmherzigkeit. Das ist ein tolles Geheimnis. Wenn du gesegnet werden willst von Gott, dann versuch nicht, dir das zu verdienen. Und dann versuch nicht, selbst die Ehre zu beanspruchen für das, was Gott tut. Wenn wir die Einstellung haben, dann wird Gott uns segnen. Weil wir seine Gnade verstehen. Gott segnet uns trotz uns und nicht wegen uns. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Keiner von uns kann zu Gott kommen und Fingernägel polieren. Gott segne uns trotz uns, nicht wegen uns. Paulus sagt hier im Vers 8, er sagt, ich bin der Allergeringste von allen Christen. Der Allergeringste von allen Heiligen. Das ist, wie der Paulus sich gesehen hat. Im 1. Korinther 15 hat er gesagt, ich bin der Geringste der Apostel. Und jetzt hier einige Jahre später im Epheserbrief sagt er, ich bin der Allergeringste von allen Christen. Und dann noch ein paar Jahre später wird er den Timotheus schreiben und sagen, ich bin der Erste oder der größte Sünder von allen. War wirklich der Verdorbenste, der größte Sünder unter allen Christen? Ich glaube kaum. Ich meine, wir lesen über das Leben von Paulus, wir lesen seine Briefe und Paulus ist ein Vorbild für uns. Aber ich glaube, die Frage ist, mit wem wir uns vergleichen. Und der Maßstab ist Jesus. Und er ist absolut heilig. Er ist absolute Liebe. Er ist absolut selbstlos. Und je näher wir Jesus sind und je länger und je besser wir ihn kennen, ich glaube, desto mehr werden wir uns unserer eigenen Unzulänglichkeit und unserer eigenen Sünden bewusst werden. Das ist das, was mit dem Paulus passiert ist über die Zeit. Je näher wir zum Licht kommen, desto mehr sehen wir diese Flecken und diese Verunreinigungen, die an uns sind, die wir vielleicht gar nicht wahrgenommen haben, wo wir noch weiter weg waren. Aber je näher wir zum Licht kommen, desto mehr sehen wir diese Dinge in unserem Leben. Und das ist das, was mit dem Paulus passiert ist über die Jahre. Es ist nicht so, dass er immer zu einem größeren Sünder geworden ist, sondern dass er immer mehr Jesus gesehen hat und sich bewusst geworden ist im Vergleich zu ihm, ja, wie unrein er wirklich noch ist. Und es ist eine gesunde Sache, wenn wir das sehen, weil es macht uns demütig und es macht uns dankbar für das, was Jesus für uns getan hat und dass er uns annimmt und dass wir ihm dienen dürfen. Und jetzt spricht er von seinem Dienst im Vers 8. Er sagt, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Und er hat es getan hier im Epheserbrief in den ersten Kapiteln. Und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes kundgetan werde, nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat, in Christus Jesus, unserem Herrn. Spricht hier von den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt, wovon hier die Rede ist, sind die Engel. Und die Engel sind nicht allwissend, nur Gott ist allwissend. Die Engel verstehen auch nicht alles am Plan Gottes. Und es scheint so, als würde Gott die Gemeinde gebrauchen, um die Engel zu lehren. Die Engel beobachten uns, die Engel studieren uns. Und die schauen uns heute Morgen an und schauen sich gegenseitig an und sagen, wie kann Gott so gnädig sein und so barmherzig sein mit Leuten wie diesen? Und die sind von den Socken von dieser Gnade Gottes. Wir sind geschockt, dass Gott in den Menschen wohnt, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Die Engel schauen uns heute an und sagen, wow, Gott ist gut. Gott ist gut, die Gnade Gottes. Und das ist das vormalige Geheimnis, was der Paulus jetzt verkündigt. Kolosserbrief im Kapitel 1 sagt er, Christus in uns ist es die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das ist ein Konzept, was die Heiligen im Alten Testament und scheinbar auch die Engel nicht verstanden haben. Dass der Messias, dass Jesus, dass Gott selbst in den Menschen Wohnung nimmt, die ihm vertrauen. Und ganz besonders, dass auch die Heiden Anteil daran haben können. Im Kapitel 1 haben wir gelesen, Gott wird alles zusammenfassen in Christus. Vers 12, in ihm haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Wir haben Freimütigkeit und Zuversicht in Jesus. Nicht mal die Juden haben das gehabt im Alten Testament. Die Juden konnten nicht einfach so zu Gott kommen, sondern die mussten über den Priester kommen und ihr Opfer bringen. Und der Priester hat dann das Opfer geopfert und ist für sie zu Gott gegangen. Als Mittler, die konnten nicht direkt kommen. Aber wir können das. Wir haben freien Zugang zu dem Vater. Wegen dem, was Jesus getan hat und weil wir darauf vertrauen. Auf das, was er für uns getan hat. Wir können mit Freimut kommen. Wir sind so gesegnet. Seid ihr euch dessen bewusst? Wir dürfen zu Gott kommen. Einfach so, wie wir sind. Wir sind beschenkt. Nutzen wir dieses Vorrecht. Machen wir Gebrauch davon. Kommen wir zu ihm. Gott will von uns hören. Gott will von uns persönlich hören. Und wir dürfen in Jesus mit Zuversicht kommen. Im Hebräer, im 4. Kapitel, im Vers 16, heißt es, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Lasst uns mit Freimut kommen. Es gibt einen Mittler zwischen Gott und den Menschen und das ist Jesus Christus, 1. Timotheus 2,5. Und in ihm können wir und dürfen wir und sollen wir mit Freimut und Zuversicht zu dem Vater kommen. Es ist wichtig, wir brauchen nicht durch irgendjemand anderen kommen. Nicht durch irgendeinen Priester oder einen Pastor oder irgendwelchen Heiligen oder Maria oder sonst wem. Wir müssen keine Umwege zu Gott machen, sondern du hast direkten, freien Zugang zu Gott in Jesus. Und er will von dir persönlich hören. Und wirklich, es ist falsch, wenn wir über irgendwelche Heiligen oder irgendwelche menschlichen Mittler zu Gott kommen wollen oder mit Gott kommunizieren wollen. Das ist falsch. Das ist wie in der Schulzeit, erinnert ihr euch noch? Also, begonnen habt euch zum ersten Mal für die Jungs oder die Mädels das andere Geschlecht zu interessieren. Und wir dann Brieflein geschrieben haben oder Freunde geschickt haben zu dem Mädel, für das wir uns interessiert haben. Die Freunde haben das dann für uns erledigt. Hey, willst du mit dem so und so gehen? Könnt ihr euch noch erinnern? Was ist, wenn das Mädchen Ja gesagt hat, wenn du sozusagen angenommen worden bist von dem Mädel? Dann wäre es pervers, wenn du noch immer über deinen Freund kommuniziert hättest, weiter Brieflein geschrieben hast oder den Freund geschickt hättest. Hey, du bist angenommen, du kannst direkt kommen, du kannst persönlich kommunizieren. Muss keine Angst mehr haben, wie sie antworten wird. Und genauso pervers ist es, wenn wir über Heilige oder über Maria zu Gott kommen wollen. Wir sind angenommen in Jesus. Wir dürfen direkt kommen. Und wirklich, die Bibel, die warnt uns vor Kontakt mit Verstorbenen im Jenseits. Und die Bibel verurteilt solche Praktiken. Außerdem, wie gesagt, nur Gott ist allgegenwärtig. Das ist eine Eigenschaft, die nur Gott hat. Satan und die Engel und ganz sicher auch die verstorbenen Heiligen sind nicht allgegenwärtig. Das heißt, selbst wenn sie uns hören könnten und wir in Kontakt mit ihnen treten könnten, dann müsste Maria herumreisen und könnte einer nach dem anderen mit ihr reden. Das ist ein falsches Konzept. Wir würden die meiste Zeit mit der Luft reden. Und hey, wir haben das gar nicht notwendig. Du hast es gar nicht nötig, über irgendjemand anderen zu Gott zu gehen. Weil du hast selbst Zutritt. Du hast selbst Zugang zu Gott. Genauso wie Maria und die Heiligen. Gott hört dich um nichts weniger als Maria oder sonst irgendjemanden. Der Vorhang ist zerrissen. Der Weg ist frei. Du kannst kommen, so wie du bist. Und du bist angenommen von Gott. Jesus hat es möglich gemacht. So, wenn du auf Jesus vertraust, sagt uns der Paulus hier immer wieder, kannst du mit Freimut und mit Zuversicht kommen, direkt und mit deinem Vater Gemeinschaft haben. Seht, welche eine Liebe der Vater uns gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, schreibt Johannes. Und wir sind es. Und Gott möchte von uns persönlich hören. Macht ausgiebig Gebrauch davon. Kommt zu ihm. Vers 13, er sagt, deshalb bitte ich, nicht mutlos zu werden durch meine Drangsale für euch, die eure Ehre sind. Paulus hat gesagt, ich habe die Gnade, das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Und zu verkündigen, dass Jesus in denen, die auf ihm vertrauen, Wohnung nimmt. Und wirklich seine Einstellung ist, alles, was ich ertragen muss, gibt den Menschen die Möglichkeit, Jesus zu sehen. Ich habe die Gnade, das zu verkündigen. Und wenn ich jetzt im Gefängnis sitze, und hey, es ist nur eine Gelegenheit, dass die Menschen Jesus in mir sehen können. Deswegen sagt er, werdet nicht mutlos wegen meiner Drangsale. 2. Korinther 4 schreibt uns der Paulus, dass wir diesen Schatz in irdenen Gefäßen haben. Und er sagt, wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu in unserem Leib herum, damit auch das Leben Jesu in unserem Leib offenbar wird. Diese tönernen, irdenen Gefäße sind wir. Und der Schatz in den Gefäßen ist Jesus. Ist Gott in uns. Das ist das Geheimnis. Christus in uns. Und das, wie wird so ein Schatz sichtbar in einem dünnen Gefäß? Wenn das Gefäß zerbrochen wird, dann wird der Schatz, der Inhalt sichtbar. Und das ist, was Gott oft in unserem Leben tut. Da wird Jesus in unserem Leben und für andere sichtbar, wenn wir, oder besonders da, wenn wir durch schwierige Umstände durchgehen, wenn wir durch Schicksalsschläge durchgehen, dann sehen die Menschen, dass wir mit Jesus durchgehen. Und dann sehen sie, was für ein Unterschied es macht, dass Jesus in unserem Leben ist. Dann sehen sie ihn. Dann sehen sie dieses Geheimnis, das in uns ist. Jesus in uns. In diesen schwierigen Situationen des Lebens. Wenn der Freund oder die Freundin dich sitzen lässt und du betest trotzdem noch den Herrn an. Wenn du in finanziellen Schwierigkeiten bist und die Menschen sehen den Frieden, den du in Gott hast und das Vertrauen in ihm. Oder wenn der Arzt sagt, ja, es ist Krebs. Und der Herr tröste dich und stärkt dich. Und du hast trotz allen Schwierigkeiten und Schmerzen seinen Frieden und seine Freude. Oder wenn Menschen dich verletzen und du vergibst. Und du liebst weiter bedingungslos mit der Liebe, die Gott dir gibt. Da wird dieser Schatz, da wird Jesus in uns sichtbar, weil das kann kein Mensch von sich aus, natürlich. Und ob uns das gefällt oder nicht, wenn wir durch Schwierigkeiten, durch Schicksalsschläge durchgehen, gerade dann, wir beobachten uns die Menschen, die um uns sind. Und sie sagen, hey, wird er aufgeben? Wird er verbittert werden und sich zurückziehen und Selbstmitleid versinken, wird sein Leben auseinanderfallen? Oder wird er weiter dem Herrn vertrauen? Und trotzdem mit ihm weitergehen und sehen sie trotzdem den Frieden und die Freude und die Kraft Gottes in uns, die wirklich nur er uns geben kann in solchen Situationen. Und die Leute fragen sich, hey, wird er sich zurückziehen, wird er verbittert werden oder wird er weiter für andere leben und für Gott, in der Kraft Gottes? Ob wir das wollen oder nicht, das sind die Situationen, wo Jesus in unserem Leben sichtbar wird. Nicht unbedingt, wenn es uns gut geht, sondern oft, wenn wir durch Schwierigkeiten durch müssen. Aber Jesus trägt uns, dann wird er sichtbar, den Unterschied, den er in unserem Leben macht. sind die Situationen, wo seine Gegenwart in unserem Leben besonders sichtbar ist und wo die Menschen sehen können, dass Jesus real ist. Und wisst ihr was, das ermutigt die Geschwister, wenn sie es in unserem Leben sehen. Herr Gott, Gott lässt uns nicht allein. Gott ist mit uns, er trägt uns. Und es ist ein Zeugnis für die, die Jesus noch nicht kennen. Weil die sagen, oh, die haben was, was ich nicht habe. Deswegen sagt der Paulus, werdet nicht mutlos, werdet nicht ängstlich oder niedergeschlagen, weil ich im Gefängnis sitze für Jesus Christus. Aber er sagt im Vers 6, im Kapitel 6, Entschuldigung, da sagt er ihnen, was sie tun sollen. Er sagt, werdet nicht mutlos, aber im Kapitel 6 sagt er, aber betet für mich, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund auftue, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter, ein Apostel in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Sagt, werdet nicht mutlos durch meine Situation, seid nicht niedergeschlagen. Und ich will auch nicht euer Mitleid. Ich brauche das nicht. Aber eines tut, betet für mich, dass ich mutig Zeugnis gebe für Jesus. Dass die Menschen Jesus in mir sehen können. Und dass ich diese Situation, diese schwierige Situation, in der ich bin, dass ich die als Gelegenheit verwende, um Zeugnis zu sein für Jesus und Zeugnis zu geben. Ja, wir können so viel lernen von dem Paulus und seinem Dienst. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für den Paulus und wir danken dir für diese wichtigen Lektionen, die wir lernen dürfen. Und ich danke dir wirklich, Herr, dass wir durch diese schwierigen Situationen, durch die wir oft durch müssen, Herr, dass die nicht umsonst sind. Und wir leben in einer gefallenen Welt und wir wissen, es ist nur eine Frage der Zeit. Wir werden alle immer wieder durch Schwierigkeiten durchgehen müssen, bis wir bei dir sind, bis du uns zu dir holst, Jesus. Aber ich danke dir, Herr, dass du diese Dinge zulässt, um uns zu gebrauchen und um uns zu formen und vor allem auch, dass du sichtbar wirst in unserem Leben. Und Jesus, wir leben für dich und das ist unser Wunsch, dass Menschen zu dir kommen, dass Menschen dich in uns sehen können. Und ich bitte dich auch, Herr, lass uns nicht vergessen, das, woran uns der Paulus immer wieder erinnert, dass es Gnade ist, dass du uns gebrauchst, dass wir dich kennen dürfen und dass du uns segnest, nicht weil wir es verdient haben. Und ich bitte dich, Herr, lass uns einfach weiter in Demut und in Freude mit dir leben. Auf dich schauen, dass andere Menschen angezogen werden, weil sie dich in uns sehen. Und Herr, wir wissen, dass nur du das in uns wirken kannst. Wenn wir auf uns selbst schauen, Herr, wenn wir auf uns selbst vertrauen, sind wir verloren. Aber in dir, Paulus hat auch gesagt, in der Kraft, die von dir kommt. Und in deiner Gnade können wir leben. Und dafür danken wir dir, dass wir freien Zugang haben zu dir. Und dass wir Hilfe erfahren in diesen Zeiten. Dass wir mit Freimut kommen dürfen und Gnade erfahren von deinem Gnadenthron. Dafür danken wir für diese persönliche Beziehung, die wir mit dir haben können. Und beten dich an in Jesu Namen. Amen.